Die Wandelwerke haben eine Mission: den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gegoogelt werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich gerne auf unseren Arbeitsschutzreport 2021 aufmerksam machen. Du kannst dir diesen Report jetzt kostenlos bestellen unter www.wandelwerker.com/report. Dann kommt er direkt zu dir nach Hause, völlig kostenlos. Und da kannst du lesen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, auch welche Ergebnisse die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, erzielen. Und auch für wen denn die Wandelwerker geeignet sind oder mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße ganz herzlich heute einen Gast. Herzlich willkommen, Rüdiger Hossi.
Hallo, ich grüße Sie auch sehr herzlich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Sie sind Wirtschafts- und Personalpsychologe an der Ruhr-Universität Bochum und eben auch Trainer für Führungskräfte und Management-Diagnostiker. Ein ganz spannendes Thema, wie ich finde. Und Sie schreiben auch viel über Führungskultur, Führungskräfteentwicklung. Und wir wollen jetzt in diesem Podcast-Interview einfach Ihre Perspektive mal auf unsere Führungskultur und gute Führung legen und eben auch mal schauen, welche Auswirkungen hat denn das auf Sicherheit im Unternehmen, auf eine Sicherheitskultur. Können Sie mal kurz ausführen, was verstehen Sie denn unter Führung, unter Führungskultur oder guter Führung?
Ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Man könnte es vereinfacht sagen, gute Führung ist, wenn die Mitarbeiter folgen. Und dazu gibt es aber eben bestimmte Voraussetzungen. Und unter der Perspektive der Führungskultur beziehungsweise aus personalpsychologischer Sicht sind da zwei Dinge ganz wichtig. Das sind die beiden großen W. Das ist einmal Wahrheit und das ist zum anderen Wertschätzung. Das heißt also, die Adressaten der Führung, die Mitarbeitenden, bilden sich eine Meinung davon, ob mit ihnen wahrhaftig umgegangen wird. Also nicht nach dem Motto, ziehen Sie Ihren Mitarbeiter so elegant über den Tisch, dass er die dabei entstehende Reibungsenergie als Nestwärme empfindet. So eben nicht. Und die Leute haben davon auf jeden Fall, und das ist natürlich hochsubjektiv, einen Eindruck, ne, ob man es ehrlich mit ihnen meint. Ne, ob man sagt, also beim nächsten Mal sind Sie dabei. Das kann zutiefst motivierend sein, wenn der Adressat dies als wahr einordnet. Und wenn er sagt eben, das ist ein Trick, das ist unwahr, das stimmt nicht, dann ist das ein plumper Manipulationsversuch. Und das Schlimmste, was natürlich dann dabei passiert, dass der Beschäftigte dies nicht signalisiert, dass er das als solches erkennt. Mhm. Ja, das heißt, der simuliert Gefolgschaft und das ist der Tod jedes erfolgreichen Arbeitens und damit auch einer gelebten und realisierten Sicherheitskultur. Und das Zweite ist die Wertschätzung. Meint er es eigentlich gut mit mir? Traut er mir was zu? Das heißt nicht, dass man die Leute den ganzen Tag in Watte packt. Ne? Ganz im Gegenteil. Ne? Also bin ich zum Beispiel auch ein kritisches Gespräch wert? Mhm. Ist er bereit, sich mit mir auseinanderzusetzen? Diese Knochenarbeit, Leute weiterzuentwickeln? Und davon hat jeder Beschäftigte eine Meinung zu seinem Vorgesetzten. Und wenn diese beiden Fragen nicht bejaht werden können, dann kann ein gelungener Führungsprozess überhaupt nicht greifen.
Ja. Merken Beschäftigte das immer? Also merkt man diese Wahrheit? Also Wertschätzung spürt man ja relativ schnell, werde ich gewertschätzt oder eben nicht. Aber meint es der Gegenüber wahrhaftig mit mir? Oder dauert das manchmal auch einen gewissen Prozess, bis ich dann sowas erkenne?
Ja, natürlich. Aber Sie haben davon auf jeden Fall einen subjektiven Eindruck. Mhm. Das gilt auch für das Thema Wertschätzung. Sie haben davon einen Eindruck. Ob der stimmt, ist eine ganz andere Frage. Das kann man vielleicht auch gar nicht gottgleich klären. Aber jeder hat davon einen Eindruck. Dafür haben wir ja ganz feine, sehr subjektive und wenig geschulte Antennen. Da bilden wir uns auf jeden Fall eine Meinung.
Ja.
Und man hat natürlich dann im betrieblichen Kontext häufig eine Möglichkeit, das auch zu überprüfen. Also Wort und Tat, passen die dann irgendwann zusammen oder tun sie das nicht?
Ja, Sie haben gerade in einem Beisatz gesagt, wenig geschulte Antennen dafür. Was meinen Sie damit?
Naja, das Ganze ist natürlich sehr subjektiv, evolutionär verankert. Die Menschen haben ja so ein großes Gehirn, nicht etwa, weil sie, ich mache das jetzt mal sehr einfach, weil sie auf den Baum gestiegen sind oder wieder runtergeklettert, sondern weil die menschliche Kommunikation so schwierig ist. Mhm. Man sagt ja nicht umsonst, am Anfang war das Wort und gleich danach kam das Missverständnis. Das heißt, ein großer Teil unserer Gehirnkapazität wird eben für gelungene, erfolgreiche Kommunikation verwendet. Das war irgendwann mal überlebenswichtig. Schon aus der Distanz zu erkennen, ist das ein Mensch, vor dem ich fliehen sollte? Ist das ein Mensch, den ich angreifen sollte? Ist das ein möglicher Sexualpartner oder was auch immer? Mhm. Und für den ersten Eindruck gibt es kaum eine zweite Chance, sagt man. Und da ist auch eine ganze Menge dran. Also nehme ich dieser Person irgendetwas ab oder nicht? Also das passiert auf jeden Fall.
Ja, okay.
Und dann suchen wir nach stimmigen Eindrücken. Passt das zu dem, was ich erlebt habe? Und dann bildet sich eine Meinung darüber. Es kann eben auch so sein, dass man sagt, mal kann ich ihr trauen, mal kann ich das nicht tun. Aber das wäre dann schwierig, dann sind wir bei einem kalkulierenden Verhalten und das ist sicherlich immer abträglich.
Also dieser erste Eindruck oder nach diesem ersten Eindruck versuchen wir dann eben Situationen oder Erfahrungen zu sammeln, die den entweder bestätigen, dass ich einer Person trauen kann oder eben ich mache Erfahrungen, die das widerlegen und dann mache ich mir einen neuen Eindruck. Kann man das so?
Ja, aber wir suchen vor allen Dingen nach konsonanten Informationen. Das heißt, das sind Informationen, die unseren Eindruck bestätigen.
Okay.
Und da werden wir sehr leicht fündig.
Ja.
Und wer sucht, der findet.
Ja, aus subjektiver Perspektive. Und dann
ja, klar, man filtert ja. Das, ne? Das geht gar nicht anders, weil die Komplexität eben so groß ist.
Mhm. Sie haben ja auch oder erleben ja viele Führungskräfte. Wie nehmen Sie da den Ist-Stand heute wahr? Bringen wir schon Kompetenzen mit, die wertvoll sind für eine Führung oder haben wir da auch noch ganz viel Arbeit vor uns, um eine gute Führungskultur zu leben?
Ja, das ist fast eine Radio-Erevan-Antwort, die ich dagegen muss, weil das eine sehr gute Frage ist, aber die komplex eigentlich nur zu beantworten ist. Auf der anderen Seite, einen Seite haben wir natürlich große Fortschritte erzielt. Das heißt, ein eher, ich sag mal, militärischer Führungsstil, der in den Nachkriegsjahren, können wir davon ausgehen, dass die Führungskräfte, gerade die höheren Führungskräfte, ehemalige Soldaten waren. Mhm. Gerade Offiziere eben, die ja auch eine 20-mal so hohe Überlebenschance hatten, wie die Nicht-Offiziere. Also viele Offiziere gab es noch. Die Leute hatten alle gedient. Da konnte man durchaus auch aus der Amtsautorität herausführen. Man hat auf seinen Rang gepocht oder musste das gar nicht, dem wurde gefolgt. Und da hat sich natürlich vieles verändert. Also bildlich gesprochen, der Hauptmann von Köpenick ist heute nicht mehr denkbar. Am Führungsverständnis hat sich eine Menge geändert. Und die Führungskräfte sind anders als vielleicht vor 30 oder 40 Jahren viel, viel stärker bemüht oder zunehmend bemüht, die Mitarbeiter abzuholen, wo sie stehen, den Wünschen zu entsprechen, Emotionen aufzunehmen, deren Interessen zu berücksichtigen, die Leute zufrieden zu machen. Und das führt bisweilen sogar zu einem Überziehen, dass man also denkt, man könnte die Leute sehr, sehr passiv, sehr, sehr seicht führen. Mitarbeiter wollen zum Teil auch Führung haben, weil sie, was sie wissen wollen, was sie tun und lassen. Nur die Mittel dazu hat man dann eben nicht automatisch. Wir haben in den letzten 30, 35 Jahren, glaube ich, habe mein erstes Führungsseminar 1984 geleitet, haben wir immer weniger getan, um die Führungskräfte auch für ihre Aufgabe zu qualifizieren.
Echt?
Ja, das ist dramatisch.
Okay, ich hätte das ganz anders wahrgenommen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass man mittlerweile oder auch in diesem Zeitraum jetzt immer mehr auch für gute Führungskultur und für Führungskräftekompetenzen tut.
Nein, das ist eindeutig nicht der Fall. Also das ist seit 30 Jahren etwa oder 20 bis 30 Jahren, das muss man gucken, in welcher Organisation man schaut, in welcher Branche. Ist das öffentlicher Dienst? Ist das, sind das Hochleistungskulturen? Nein, da wird immer weniger, wir reden mehr drüber. Aber die Qualifizierung der Führungskräfte sehr viel weniger getan. Wenn man früher ein einwöchiges Seminar gemacht hat, erstmal zum Einstieg in Vorbereitung auf eine Führungsaufgabe, hat man die Leute offside genommen und dann macht man das heute vielleicht in 2 Tagen, wenn überhaupt. Oder man macht eine anderthalbstündige Videokonferenz und dann kriegt noch jeder ein Leaflet zugeschickt und da steht dann die 10 Tipps für gelungene Führung. Nein, das ist bei weitem nicht der Fall. Und wer eine gute Führungskraft sein will, muss zuvorderst in eigener Person, in eigener Sache kundig sein. Er muss also etwas über sich erfahren. Denn wer anderen den Weg ausleuchten will, der darf in Bezug auf sich selber nicht im Dunkeln tappen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und das bedarf Zeit.
Ja.
Dazu muss man die Leute in Situationen bringen, wo sie etwas über sich erleben und lernen können. Das sind Verhaltenssimulationen, das mit Videounterstützung. Dazu braucht man auch mehrere Tage, damit ein Klima der Offenheit entsteht, dass man sein eigenes Führungsverhalten und seine Auffassung kritisch auf den Prüfstand stellt. Und das kann man eben nicht im Rahmen einer Schnellbesolung mal eben so machen. Denn es geht überhaupt nicht darum, was man über Führung weiß, sondern es geht darum, wie man führt. Dass Leute heutzutage trefflich über Führung parlieren können und dann nachbeten, was in den Broschüren steht, wie man denn führen sollte. Das können sie unterstellen. Das tun die alle. Aber wie sie sich dann verhalten, ist möglicherweise eine ganz andere.
Ja, wie verhalten, also wo liegt da so die Herausforderung? Wir haben eben gesagt, dass viele Führungskräfte, die dann eben Führungskraft werden, für sich selbst im Dunkeln tappen. Worauf konkret, vielleicht könnt ihr mal 2 Beispiele nennen, worauf bezieht sich dieses im Dunkeln tappen?
Also zum Beispiel muss ich meine Wirkung kennen. Das tun viele nicht. Dazu brauche ich ja Feedback. Wenn ich Leute in Führungssimulationen bringe, dann, Führungskräfte sind ja in der Regel veranlagte Leute, die erkennen schon selber was. Das heißt, wenn sie das dann sehen und hören, wie sie agieren, dann sind die häufig erschrocken.
Ja, das sagen, darf ich.
Um Gottes Willen, so komme ich rüber. Das wollte ich ja gar nicht. So, und das muss man eben erleben. Das ist häufig sehr, sehr heilsam und das dauert Zeit. Also wenn Sie den Leuten sagen, hier sind die 10 goldenen Regeln zur erfolgreichen Führung, dann können Sie die austeilen, dann können Sie die einmal vorlesen, dann unterschreiben wir die und dann gehen wir wieder nach Hause. Das hilft eben nur, hilft eher gar nicht, weil es dann eben eine Scheinsicherheit produziert, dass man dann für den Führungsprozess, dass das funktionieren würde. Und wenn man dann noch so weit geht und sagt, naja, die Mitarbeiter, man wird ja permanent evaluiert. Ne? Wir haben Bottom-up-Feedback und so weiter. Es gibt Mitarbeiterbefragungen. Das können wir dann Ganze auch noch in Zielvereinbarungssysteme einmünden lassen.
Da haben wir alles, ja.
Genau. Wenn der gelungene Führungsprozess dann auch noch in Zahlen gegossen wird und irgendwelche womöglich pekuniären Entgelteffekte da dranhängen, dann kriegen sie auch noch eine Matte darüber gelegt, so ein Teppich, der dafür sorgt, dass man überhaupt nicht mehr wahrhaftig miteinander umgeht. Und man findet das Verhalten der Führungskraft so lange brüllend gut, bis man in den Sack haut.
Okay. Ja, das verstehe ich. Gerade auch, oder ich glaube, dann bei den meisten Führungskräften ist es ja dann eben so, dass diese Wirkung, also wie wirke ich, wie nehmen mich andere wahr, erst über Versuch und Irrtum erfolgt. Also wenn ich dann im alltäglichen Geschäft versuche, meine Mitarbeiter mitzunehmen, irgendwas in der Strategie umzusetzen und stelle dann immer wieder fest, entweder klappt das gut oder es klappt eben nicht gut, dann sagt das ja am Ende erst was über meine Wirkung aus. Und es wäre ja sicherlich viel viel klüger gewesen, das im Vorfeld zu wissen, um dann erfolgreich agieren zu können.
Ja, ich mach mal eine ketzerische Bemerkung. Schön wär's.
Ja, okay.
Die Leute filtern das natürlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es ja so, dass, ja, es gibt ja diesen Spruch mit den dümmsten Bauern und den dicksten Kartoffeln. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass sie realistische Rückmeldungen über ihr Wirken und Handeln bekommen in einer Organisation, steht in reziproker Relation zur hierarchischen Höhe. Das heißt, umso höher sie in der Organisation sind, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie überhaupt noch eine halbwegs realistische Rückmeldung über ihr Handeln bekommen. In der Regel nicht. Dann stehen sie mit beiden Beinen fest in den Wolken. Woher kommt das? Das liegt daran, ich will niemandem unterstellen, dass er Informationen verfälscht. Aber wir werden natürlich aufbereitet und von Ebene zu Ebene nach oben gereicht. Und irgendwann kommt oben als Erfolg an. Mhm. Es ist eben nicht so, dass man nach Versuch und Irrtum lernt, sondern es werden ja eigentlich nur erfolgreiche Dinge zurückgespiegelt.
Okay, ja.
Und dann haben sie eine sehr selektive Wahrnehmung. Und wenn dann irgendjemand davon abweicht, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Ne? Sie haben jetzt 1000 Informationen bekommen, dass das alles bestens läuft. Mhm. Und dann kriegen sie auf einmal eine kontradiktorisch andere Information. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ist der verrückt, ich bin's. Und wen sie sich dafür aussuchen, ist ziemlich klar.
Ja, 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 das stimmt. Würden Sie sagen, dass einer der Erfolgsfaktoren auch wäre, in Unternehmen, um eine gute Führungskultur zu gestalten, eben ehrliches Feedback ist?
Ja, ja, natürlich. Aber die Frage, also wir rufen ja die Leute permanent auf, realistisch, ehrlich Feedback zu geben.
Ja.
Und wenn sie das dann machen, ja, dann ist es vielfach nicht recht, ne? Also wenn dann der Überbringer der schlechten Nachricht seinen Kopf verliert, spricht sich das rum, diese Tendenz wird zementiert, also wird wieder nur schön gefärbt agiert. Ich habe noch kein Vorstandsmitglied erlebt, vor allen Dingen keine Vorstandsvorsitzende, das ist dann nochmal eine besondere Rolle, der CEO, der nicht nach 3-4 Jahren, der kann so offen gewesen sein, wie er will, vorher mit beiden Beinen fest wirklich in den Wolken steht, ja, und völlig gekappt von der Organisation ist. Damit kann der ja natürlich nicht leben, der weiß das nicht. Ne? Mhm. Man kann ja für seine eigene Psychohygiene nicht sagen, der Laden, den ich hier verantworte, den kenne ich überhaupt nicht. Aber alle arbeiten munter dran, dass das genau so ist.
Ja, das stimmt.
Ja. Früher gab es für sowas den Hofnarren. Aber auch ein Spaßvogel kann es soweit treiben, dass er fliegt. Und ich habe mal einem, das war nicht der Vorstandsvorsitzende, aber ein Vorstandsmitglied, das war ein Vertriebsvorstand, der stellte mir dann sein Konzept vor. Ich kannte den schon lange, dass er mich schätzte. Und alle fanden dieses Konzept toll, hinter vorgehaltener Hand aber nicht.
Okay.
Sondern ganz schlecht. Und der fragte mich dann, ob ich das auch so gut finde, sein Konzept. Das wurde jetzt ja in die ganze Organisation ausgerollt. Man war schon
dabei. Wurde schon ausgerollt.
Ja, ja, natürlich. Ja. Das war schon, und die Erfolgsrückmeldungen waren euphorisch. Das war schon 3/4 Jahr da und wurde weiter ausgerollt. Und was ich denn davon halten würde. Da habe ich ihm gesagt, das ist doch gequälte Scheiße. Mhm. So, wir waren Gott sei Dank unter 4 Augen im Vorstandsbüro. Ja. Das ist groß. Wir waren Finanzdienstleistungsunternehmen. So, und jetzt gibt's ja zwei Möglichkeiten. Da ist es auch mit mir durchgegangen wahrscheinlich. Und da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder schmeißt er mich raus. Mhm. Ja, also die beiden Herren bereiten sie jetzt zum Ausgang. Oder aber er fragt, warum. Mhm. Und das war ein ziemlicher Wirkungstreffer. Der hat so 2-3 Sekunden gebraucht. Und 2-3 Sekunden sind in unserem Gespräch lang.
Ja.
Und dann wollte er wissen, was ich daran scheiße finde. Mhm. Und dann hat er auch was justiert.
Okay.
Aber das muss schon ein sehr glücklicher Augenblick sein. Da muss eine große Vertrauensatmosphäre da sein, ein geschützter Raum. Also coram publico wäre da Feierabend
gewesen. Wäre das anders gelaufen. Aber was ist denn mit uns Menschen so ein bisschen verkehrt, dass wir offensichtlich ja verlernt haben, auch ein ehrliches Feedback zu geben? Meine zwei Töchter können das noch ganz hervorragend. Ich weiß nicht, wann hört das auf und wann kriegen wir so eingetrichtert, dass es eben nicht hilfreich ist, ehrliches Feedback zu geben, sondern uns irgendwo einzufügen in so eine Organisation und zu sagen, ja, wenn die 1-10 sagen, das ist ein super Konzept, dann schließe ich mich da mal an.
Ja, also der Mensch strebt ja nach einem stimmigen Selbstkonzept. Mhm. Und jenseits von pathologischen Vorgängen werden wir ja keine Leute haben, die den ganzen Tag sagen, also was ich den ganzen Tag mache, ist alles falsch, ist alles Quatsch. So, und insofern gehen wir natürlich so miteinander um, dass also Philosophie heißt ja Liebe zur Wahrheit. Und unsere Philosophie des Umgangs ist gelegentlich davon weit entfernt. Mhm. Und es ist immer auch eine Frage der Balance. Ja, also die es bringt, also Kurt Götz hat mal gesagt, man sollte die Wahrheit dem anderen nicht wie einen nassen Aufnehmer ins Gesicht schlagen, sondern wie einen Mantel reichen, in den er leichter links schlüpfen kann. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie transportiert man solche Dinge? Und es ist eben gerade für Führungskräfte, und umso höher sie sind, umso weniger hören sie tatsächlich Kritisches, weil sie auch von Leuten umgeben sind, die das alles wieder katalysieren, abfedern. Ja. Das haben die Führungskräfte wahrscheinlich auch selbst natürlich mit verursacht, indem sie eben unangenehmes Feedback, was immer seltener kommt, bestrafen. Auf welcher Weise auch immer, das kommt ungelegen.
Ja.
Ist nicht genehm. Und dann versucht man, solche Situationen natürlich zu vermeiden. Und dadurch entsteht natürlich von oben nach unten so eine Kultur. Und gleichzeitig schreiben sich ja alle modernen Unternehmen, und ein solches wollen wir ja alle sein, auf die Fahnen gelebte Offenheit, eine Kultur des Umgangs, der partnerschaftlich ist, der von Transparenz und offener Rückmeldung getragen ist.
Ja.
Das steht aber überall.
Ja, wir erleben das ja im Arbeitsschutzkontext auch an ganz vielen Stellen, wenn es darum geht, KPIs zu reporten, also welche Unfallzahlen werden wie nach oben getragen, wie werden die auch eingeordnet, ab wann ist das jetzt noch ein Erste-Hilfe-Fall oder dann eben 1 oder 2 oder 3 Tage. Ersatzarbeitsplatz ist ja auch immer ein großes Thema. Und auch wenn es darum geht, Unfallursachen herauszufinden oder zu ermitteln, wird, glaube ich, auch an vielen Stellen nicht immer die volle Wahrheitsbrücke spielt. Was können wir denn als Arbeitsschutzexperte tun, um da eben eine Verbesserung zu erzielen, um eben auch Mitarbeiter und Sicherheitsbeauftragte darin zu stärken, dass sie ehrlich sind mit dem, was vor Ort passiert?
Das hat viel damit zu tun, wie das Feedback, wenn ehrliches Feedback kommt, wie mit dem umgegangen wird. So, und wenn sie dafür bestraft werden, dann werden sie sich das beim nächsten Mal sehr gut überlegen, ob sie das tun. Mhm. Und ich bin ja Psychometriker, das heißt, mein Metier ist schon Zahl, Daten und Fakten und nicht Ahnenraten und Deuten. Und ich sage aber trotzdem, gute Führung fängt da an, wo Zählen, Messen und Wiegen aufhört.
Okay.
Und natürlich können Sie Zahlen immer so und so darstellen, so und so anleuchten. Und da gibt's ja auch Ziele, wenn Sie sagen KPIs, ne?
Ja.
Dann bin ich ja auch dafür verantwortlich, dass das so ist.
Ja.
Und natürlich werden dann Statistiken auch in Anführungsstrichen frisiert, weil man nicht unglücklich dastehen will und dergleichen mehr.
Ist das ein Widerspruch? Also wenn wir sagen, wir setzen uns KPIs für eine Arbeitsunfallquote und damit gibt es halt eben dieses Ziel. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Ereignisse im Unternehmen, die eben dazu führen, dass man dieses Ziel reißt oder reißen könnte. Müssen wir andere Ziele auch setzen?
Naja, also möglicherweise ja. Mhm. Wir reden ja viel von der Null-Fehler-Kultur.
Ja.
Die ist aber natürlich unrealistisch. So, und ich war mal bei einem Prozess dabei, der sehr hochrangig war. Da war ich beratend tätig. Da ging es um einen Fehler, der passiert war. Und dieser Fehler, wie so häufig, also zunächst mal ist wichtig, Fehler passieren. Mhm. Nicht Fehler werden gemacht. Wenn Sie einen Fehler machen, so ganz, machen Sie jetzt mal einen Fehler. Das können Sie gar nicht. Ne? Also das wäre sozusagen Sabotage. Ne?
Okay.
Sie können jetzt Ihren Bildschirm umschmeißen oder so.
Ne? Ja.
Aber das ist ja kein Fehler. Fehler passieren. Ansonsten ist es Sabotage.
Okay, ja, schön.
So, und da wollte man dann von einem hochkarätigen Kreis aus sagen, es sind jetzt alle Maßnahmen ergriffen worden, damit dieser Fehler nie mehr auftreten kann. Das stimmt aber nicht. Weil dieser Fehler durch eine unglückliche Verkettung von Umständen passiert war, die Chance, dass der passiert, war 10.000 zu 1. Mhm. Und der ist aber auch in Zukunft 10.000 zu 1.
Ja, okay.
Es war nämlich so, dass ein ganz vereinfacht ein automatisch einlesbarer Bogen durch einen Stempel ein Stück einer Zahl eines komplexen Codes verändert hatte.
Okay.
Dadurch dort in diesem Code eine andere Zahl auftauchte.
Ja.
Wurde das automatisch so, und dadurch wurde etwas ganz anderes ausgelöst als gedacht. So, und es ist, oder 1 zu 100.000, ich weiß es nicht. Der Fehler, man konnte keine Maßnahme ergreifen, dass das nicht irgendwann mal wieder durch eine unglückliche Verkettung passiert. Mhm. Und man wollte aber eben sagen, jetzt haben wir alle Maßnahmen, es wird nie mehr passieren, sei beruhigt.
Mhm.
Und das ist natürlich etwas, weil man Angst hatte zu sagen, wir können das nicht abstellen.
Mhm.
Also gewisses Restrisiko bleibt, auch wenn es sehr klein ist. Und das ist möglicherweise an einem bestimmten Punkt gar nicht minimierbar.
Ja, okay. Und aber wenn wir diese Perspektive einnehmen, finde ich spannend, weil dann das würde auch dazu führen, dass wir eben, wenn so ein Fehler oder eben ein Arbeitsunfall im Unternehmen wieder auftritt, dass nicht jemand dafür verantwortlich sein kann, dass etwas, was eigentlich gar nicht mehr passieren kann, eben doch passiert ist. Und das lässt eben ja auch die Offenheit, dann ja als Mitarbeiter oder Führungskraft auch für so einen Fehler dann wieder gerade zu stehen oder einzustehen.
Ja, die das ist ja eine Frage, ob wir unter Unsicherheit oder unter Risiko handeln. Also unter Unsicherheit würde ja bedeuten, ich kenne die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Fehler nicht. Und unter Risiko würde bedeuten, die Eintrittswahrscheinlichkeit für den Fehler ist, was weiß ich, 1 Promille. Und dazu gibt's dann aber noch 2 Sicherungsketten.
Ja.
Dann müssen wir mal 1.000, mal 1.000, mal 1.000 oder so. Aber so hoch ist dann das Risiko. Das gibt es.
Mhm.
Es gibt keine Null-Risiko-Entscheidung. Ja. So, und das müssen wir natürlich realistisch kommunizieren. Warum ist das in dem Fall nicht gemacht worden? Weil Angst vor den Konsequenzen von oben in der Hierarchie war, ne? Weil irgendjemand dafür ja zuständig ist, dass keine Fehler passieren, 0 Fehler. Und das hat was mit dem Umgang zu tun. Ist Widerspruch erlaubt? Oder ist er das nicht?
Ja. Ja. Also gerade auch beim Thema Sicherheitskulturentwicklung ist eben die Führungskraft in einer entscheidenden Rolle. Und wir erleben ganz viele Führungskräfte, die sich nicht mit diesem Thema identifizieren können, weil sie immer noch glauben, der Arbeitsschutzexperte macht eben Arbeitsschutz und die Mitarbeiter halten sich einfach an die Regeln, Betriebsanweisungen, Gefährdungsbeurteilung und damit ist er mit dem Thema auch durch. Und wir sind aber der Meinung, dass natürlich die Führungskraft eine ganz entscheidende Rolle in diesem Sicherheitskulturkontext hat. Und wie können wir da auch vorankommen, um eben auch das deutlich zu machen?
Also dazu 2 Gedanken, Frau Ganske. Also zum einen, bei Fehleranalysen, die mit dieser Thematik etwas zu tun haben, ist mir immer wieder begegnet, dass es sehr wohl Mitarbeiter gab, die dieses Verhalten, was ein spezifischer Mitarbeiter dann ausgeführt hat, als fehlerhaft erkannt haben.
Ja.
Die aber nicht eingegriffen haben. Die den Kollegen nicht darauf hingewiesen haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann irgendwie was aus dem Ruder läuft, ist ja ganz, ganz gering. Der macht das halt falsch.
Ja. Ganz oft haben wir das, ja.
Genau. Und das hat was damit zu tun, hat viel mit Team Spirit zu tun. Stehen die füreinander ein?
Mhm.
Und dass das so ist, ein bestimmtes Teamklima da ist, wo man sich gegenseitig freundschaftlich auf die Füße tritt. Dass das entstehen kann, dafür ist eine Führungskraft sehr, sehr stark verantwortlich. Nicht, dass sie jetzt der Animateur des Mitarbeiters werden, ne? ich sorge dafür, dass hier alle glänzend gute Laune haben. Darum geht's auch gar nicht. Aber die müssen einander vertrauen und die müssen mir vertrauen. Und wenn das dann der Fall ist, das sieht man ja ganz einfach beim Fußballspiel, da macht irgendeiner einen Fehler, wird überspielt, versucht der Nächste den um jeden Preis auszubügeln oder tut er das nicht? Mhm. So, und daran sehen sie eben, ob die Dinge ineinander greifen, dass das Ganze mehr ist als die Summe der Teile. Also ganz, ganz häufig nach meiner Erfahrung, ich habe da keine quantitativen Zahlen, die haben sie sicherlich eher, hat sehr wohl jemand mitgekriegt, dass das nicht richtig läuft. Er hat aber nicht eingegriffen. Mhm. Und dann gibt es gerade bei Sicherheitsvorschriften, also es gab ist der zweite Gedanke, den ich noch nennen möchte. Nach der Tschernobyl-Katastrophe hat es ja unzählige Untersuchungen, Expertenkommissionen und Expertinnenkommissionen gegeben, wie konnte das passieren? Also man muss natürlich einerseits wissen, dass dieser Reaktor auch ganz stark auch da war, eben kernwaffenfähiges Material zu produzieren. Ne? Der war eben anders konstruiert als westliche Reaktoren. Das wird häufig übersehen. Aber das Fall der Sicherheitsmannschaft hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass man sozusagen hier den bestimmte Funktionen übersteuert hat und Sicherheitsregeln verletzt hat. Mhm. Und es hat sich dann bei der Analyse eben ergeben, dass diese Sicherheitsregeln häufig schon verletzt worden waren. Das war an der Tagesordnung. Und was passiert, wenn man Sicherheitsvorschriften verletzt normalerweise?
Gar nichts.
Ne? Es passiert gar nichts. Das Ding fliegt nicht in die Luft, man wird nicht bestraft, man kriegt keinen Stromschlag, es kommt keiner zu Tode, es verletzt sich keiner. Man ist einfach nur diese olle Vorschrift los. Das Leben wird leichter. Also kann man freier agieren.
Ja.
Und der Mensch ist ja so gestrickt, dass er eine ausbleibende Bestrafung als Belohnung empfindet.
Ja, positive Konsequenz, leichtere Arbeit.
Genau.
Lohnt sich. So,
das wiederum erweist sich aber als Falle, weil es da ja zu führt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vorschriften übertreten werden, sich erhöht. Und zwar dann wahrscheinlich immer noch einen Tacken mehr. Man treibt so lange, wie es geht. Und irgendwann kann man eben keine Konsequenzen mehr aus dem ziehen. Und das ist genau da passiert. Und das haben sie, das ist nur allzu tiefst menschlich. Nicht? Vielleicht war es auch mal so, als sie sie haben nun kleine Kinder, wie ich weiß, aber es gibt eine Fußgängerampel, die steht auf Rot.
Ja.
Und bleibt man stehen. Früher kriegte man da sogar einen Punkt in Flensburg nach den alten Regeln. Ich glaube jetzt nicht mehr, weil es nur noch so wenig gibt und diese tragfähig sind. Also wenn sie da drüber gehen und ein Schupo schreibt sie auf, werden sie bestraft. Passiert aber nicht. Und im Übrigen haben wir ja gute Gründe, warum sie dann darüber gehen. Also der Mensch ist kein rationales Wesen, sondern er ist ein rationalisierendes. Also es kommt überhaupt kein Auto, die Ampel macht hier keinen Sinn. Alle anderen gehen auch rüber. Ich habe es ja auch eilig, es sind keine Kinder in der Nähe und dann gehen sie rüber. So, und wenn sie jetzt beim ersten Mal überfahren worden wären, dann würden sie das nie mehr machen. Aber in der Regel klappt das ja.
Ja.
Und so laufen lang andauernde Unterschlagungen, Regelübertretungen, Geschwindigkeitsübertretungen im Straßenverkehr. Alles läuft nach diesem Motto, dass eben ein Verhalten, was nicht bestraft wird, wird ausgedehnt, verstärkt lerntheoretisch. Und wenn sie bestraft werden, wird es eben lerntheoretisch gelöscht. So, wenn das nicht passiert, und Sicherheitsvorschriften sind ja mit einem Puffer ausgelegt, damit bloß nichts passiert. Aber wenn man das immer weiter dehnt, ist irgendwann mal Feierabend.
Ja, und unser Ziel ist ja jetzt, als Arbeitsschutzexperten, dass wir eben mehr sichere Verhaltensweisen haben und weniger unsichere Verhaltensweisen. Dass die immer weniger stattfinden und eben auch Mitarbeiter aufeinander gucken und aufeinander Acht geben. Und wenn ich jetzt als Führungskraft genau das bewirken möchte, was kann ich dann tun?
Also einmal offen für Rückmeldung sein.
Mhm.
Und zwar für kritische. Nicht nur, Mensch, Chef, bist du gut. Und wenn irgendetwas, was sie entscheiden, alle nur noch brüllend gut finden, dann läuft da was schief. Und wenn alle einer Meinung sind, läuft da auch was schief. Also wir brauchen auch eine Streitkultur. Das ist in unserer Konsensgesellschaft sehr, sehr schwierig. Ergebnis jetzt ist, Narrative laufen immer weiter auseinander in allen möglichen Bereichen.
Ja, wir sehen es gerade aktuell sehr, ja.
Dann gilt es eben, einen Team-Spirit, dass der eine für den anderen da ist, zu erzeugen. Und dann hilft es, Verhalten einzuschleifen. Das heißt, zu üben, zu automatisieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Und die Konsequenzen zu verändern, oder? Also wenn ich positiv dann auch reagiere.
Also jetzt, ich versuche, Sie können über 30 Lernprinzipien sauber, halbwegs sauber voneinander abgrenzen. Ich greife jetzt nur mal 4 raus. Also zunächst lernt man ja durch Einsicht. Ne, das ist das, was wir so unter Lernen verstehen. Ich soll mich an die Sicherheitsvorschrift halten, das habe ich kapiert, blicke ich durch und dann mache ich das halt. Ja. So, und warum das eben trotzdem nicht lückenlos klappt, hat ja mit anderen Dingen was zu tun. Also der Volksmund sagt dann, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und das hat was damit zu tun, dass es andere Lernprinzipien gibt, die in andere Richtungen wirken. Also zum Beispiel Lernen durch Übung. Ich habe es bisher einfach anders gemacht. Mhm. Und im Widerstreit hat Lernen durch Übung immer die besseren Karten. Das heißt, sie laufen immer wieder in die Verhaltensrinne rein. Das haben sie in anderen Sachen, in allen anderen Dingen auch. Ne? Also die Gewohnheit ist der König über den Verstand. So, und dann gibt's noch ein drittes Lernprinzip, das ist die Modellwirkung, nicht? Also Lernen durch Nachahmen, aber das also wie machen es denn die anderen? Es geht hier um vorbildliches Verhalten, ne? Mhm. Oder wie macht zum Beispiel die Chefin oder der Chef, ne? Die müssen es natürlich schon auch richtig machen, ne? Man kann nicht sagen, ja, jeder ist hier zu was nutzt, er kann mir noch als abschreckendes Beispiel dienen. Das färbt ab. Deshalb ist Abfärben viel, viel richtiger. Lernen durch Abfärben. Ne? Das heißt, wir lernen auch Dinge. Das heißt, wir integrieren Verhaltensweisen in unser eigenes, ohne dass wir es wollen, und ohne dass wir es überhaupt bemerken. Und das schließt natürlich negatives Verhalten mit ein. Ne? Nicht nur wünschenswertes Verhalten. Ja, und dann ist dieses Lernprinzip Lohn und Bestrafung, nicht? Das können Sie ja durch unzählige Experimente nachweisen, dass jeder Einzelne, eine Amöbe, reagiert eben positive und negative Konsequenzen. Ne? Und das muss in Einklang sein, aber wir müssen den Leuten auch klar machen, dass es mit der Einsicht eben nicht reicht. Und damit sind wir wieder beim Führungsverhalten. Wenn Sie das Führungsverhalten trainieren wollen, reicht es nicht einzusehen, wie man denn führen sollte. Ich muss das üben und ich muss dann sollte die Modellwirkung im Umfeld auch noch eine entsprechende sein. Das heißt, wir müssen das breit verankern und auf viele Füße stellen. Und dann darf es keinesfalls so sein, dass ich für zuträgliches Führungsverhalten dann womöglich auch noch bestraft werde, weil jetzt gesagt wird, ja, also von Ihrer alten Bildschaftskraft ist ja überhaupt nichts mehr übrig geblieben.
Ja, das ist spannend, dass Sie das
noch mal. Ich dachte, Sie wollten noch was werden hier.
Ja, aber gerade den Punkt, den Sie aufgeführt haben, auch mit der Einsichtnahme, ist nochmal ganz spannend auch für unsere Welt, weil die Einsicht, dass Arbeitsschutz wichtig ist und dass ich als Führungskraft eben mich sicher verhalten muss und Vorbild sein muss, ist das eine, haben Sie gerade so schön gesagt, ne, aber das dann eben auch weitergeben und zu trainieren, mich dann sicher zu verhalten, auch als Mitarbeiter, ist dann eben nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Baustelle.
In der Tat. Und es kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Wenn das Geschehen dann wirklich krisenhaft wird, wenn es drauf ankommt, wenn also ein Arousal da ist, Aufregung, der Krisenfall ist eingetreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Leute tief eingeschliffen reagieren und nicht mehr via Verstand, nicht mehr kognitiv, sondern dass sie es dann so machen, wie sie es immer gemacht haben.
Okay. Das ist schade, wenn das immer unsicher war. Ne?
Ja, also beim Boxen ist es zum Beispiel so, da arbeitet man monatelang im Spitzensport an der Kampfstrategie. Ich habe also einen Gegner, der hat eine Links-Rechts-Auslage, was hat er für eine Reichweite, was hat er für Stärken, für Schwächen, da holt man sich dann Leute ins Sparring, die dann auch so sind, um all diese Dinge zu üben. Wenn ich zum Beispiel eine größere, technisch stärker bin, der hat eine größere Reichweite, dann muss ich vor allen Dingen eins verhindern, dass der Mann an mich rankommt und schlägt. Ja. So, und wenn das dann in der, bei so einem Boxkampf ist das, glaube ich, ziemlich klar. Da gibt es eine Dynamik des Geschehens, da ist viel Adrenalin da und. Und was dann passiert, ist, dass dann der technisch stärkere Boxer sich dann so provozieren lässt, dass er doch Stirn an Stirn steht, kalt und verliert den Kampf. Im Boxen sagt man, er wird fest im Kopf. Das heißt, die Strategie ist weg. So, und das kennt jeder aus dem Alltag, wenn Sie, sagen wir mal, Sie steigen um von einem Schalt auf ein Automatikfahrzeug. So, und da ist ja der Witz, dass man die Kupplung nicht braucht und so weiter. Und dann kann es aber eben auch passieren, dass Sie in der Dynamik auf der Autobahn, Sie sind jetzt gerade mit dem Leihwagen unterwegs, da wird stark abgebremst, Sie kennen die Verkehrssituation nicht, hohe Geschwindigkeiten, dreispurig und, dass Sie dann eben doch das tun in dieser Situation, wenn Sie, sagen wir, von 140 auf 60 runter müssen, was Sie in einem Schaltwagen tun, wenn Sie wollen, nämlich runterschalten. So, und dann gibt es dieses Pedal nicht, die Kupplung. Sie finden aber ein Pedal, das ist das Bremspedal. Da steht wahrscheinlich schon ein Fuß drauf. Aber entweder ist das breit genug oder Sie stellen sogar den Fuß auf den Fuß, treten diese imaginäre Kupplung bis zum Boden durch. Und es kommt zu einer Panikbremsung. Und so entstehen Unfälle. Sie haben aber genau gewusst, aber als Sie unter Druck gekommen sind, haben Sie so reagiert, wie Sie immer reagieren.
Ja. Ja.
Und das heißt, wir müssen diese Prozesse auf das Tiefste einschleifen. Vielleicht eine kurze Übung. Vielleicht haben Sie Lust und unsere Hörer können das dann auch mal machen. Ich will jetzt nicht klerikal werden. Wenn Sie jetzt mal die Hände fallen, machen Sie einfach mal mit. Dann macht das jeder Mensch auf nur eine Weise. Sonst greifen Sie mal um. Das ist ein ganz komisches Gefühl.
Ja.
Aber jeder macht's anders. Und ich kann Ihnen eins garantieren, wenn Ihnen jemand sagt, fallen Sie mal die Hände, dann macht Sie es so, wie Sie es millionenmal getan haben. Das können Sie gar nicht vermeiden. Und wenn wir jetzt mal die Arme verschränken, machen Sie das mal. Das macht auch jeder Mensch nur auf eine Weise.
Und alles andere fühlt sich total komisch an.
Ja, und jetzt greifen Sie mal um, da müssen Sie sich anfangen zu überlegen.
Ja.
So, und wenn wir Sicherheitsvorschriften erlassen, dann müssen Sie für die Leute, dürfen Sie für die Leute auch nicht kontraintuitiv sein.
Weil
die sind dann nicht einhaltbar. Oder wir müssen sie sonst so tief einschleifen, dass sie automatisch abrufbar werden.
Ja.
Wenn es nämlich nötig ist, dass ich darüber nachdenke, wie das geht, dann ist das die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert im Krisenfall, wenn es also drauf ankommt, wenn es hart auf hart kommt, dann ist ja wichtig, dass es funktioniert, dass es dann eben genau in dem Augenblick eben auch nicht funktioniert.
Okay.
Wie es etwa bei Tschernobyl war.
Ja, ich glaube, da dürfen wir noch dürfen wir echt noch viel dran arbeiten, sowohl an den Gewohnheiten, die ja stattfinden in im betrieblichen Alltag, in den Betriebsprozessen, aber auch ganz besonders an dem Thema Führungskultur, Fehlerkultur. Lieber Rossi, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Interview, für Ihre Perspektive. Und ich glaube, Sie haben viele Impulse für unsere Hörerinnen und Hörer mitgegeben, weil auch jeder Arbeitsschutzexperte ist im Grunde genommen eine Führungskraft, weil er führt das Thema Arbeitssicherheit voran. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.